doch mehr Leute da, als ich erwartet habe. Ich dachte, hey, wenn ich meine Abschlusspredigt habe, dann sind vielleicht nicht so viele Leute um. Das würde mir ein bisschen helfen, um meine Abschlussnervosität ein bisschen zu überspielen. Ich sehe, ihr habt meinen Plan erfolgreich zunichte gemacht. Über was reden wir heute? Was sagt man als junger Prediger, wenn man seine erste Stelle verlässt? Ich habe zuerst gedacht, ja, das muss doch irgendwie etwas ganz Spezielles sein. Man tut so über seine Weisheiten erzählen, die man über ein Jahr gesammelt hat. Und habe eigentlich irgendwie so ein Sammelsurium an einer Predigt machen, eben von diesen Weisheiten. Und habe aber gemerkt, hey, nein, es ist etwas anderes dran. Und zwar ist mir dann, sagen wir jetzt mal, das Thema, wo wir heute miteinander darüber werden reden, ist mir ganz simpel gekommen beim Bibellesen und Beten. Also es hilft tatsächlich heute noch, wenn man ein Predigtthema sucht, dass man Bibel liest und betet. Genau, und zwar das Thema, ich möchte das mit einer Geschichte einleiten. Und zwar der Bibeltext, den ich gelesen habe in dieser Woche, in meiner stillen Zeit. Ich bin im Markus-Evangelium unterwegs gewesen und dort im Kapitel 9, sagen wir es mal, durchgewandert. Und dort gibt es eine Geschichte, wo Jesus zu einer Menschenmenge kommt. Seine Jünger sind dort, Pharisäer, Schriftgelehrte sind dort. Und sie streiten miteinander. Und ich will jetzt einfach mal in diesen Text hineinnehmen. Wir lesen dann in Markus 9, Vers 14 bis 27. Jesus kommt dort an, er sieht, sie sind am Streiten und dann fragt er, worüber streitet ihr euch? Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit ihm und hilf uns. Tue etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus dem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihn aufzustehen und er stand auf. Mir ist etwas in dem Text ins Auge hineingestochen, wo vielleicht beim ersten Blick gerade mal ein bisschen untergeht, oder? Der Fokus ist ja schnell, wenn wir so Wundergeschichten, so Heilungsgeschichten lesen in der Bibel, so die Frage, hey, wie macht das Jesus? Wie wirkt Jesus? Was passiert da? Oder was könnte das für eine Krankheit sein? Wie reagieren die Jünger? Was mich aber an dem Text fasziniert hat, ist der Mann, der Vater, wo der Sohn zu Jesus gebracht hat. Und zwar, weil ich einerseits auch in diesem Jahr viele Begegnungen gehabt habe, die, sagen wir mal, im Übertreiten sind, ähnlich verlaufen sind und weil ich das auch von mir selber kenne. So, dass Verzweifelte etwas vor Gott bringen und nicht ganz sicher sind, ja, was macht Gott jetzt? Kommt das gut? Kommt das nicht gut? Das Hauptthema, könnte man wirklich sagen, das mich da angesprochen hat, ist der Zweifel. Und ich merke, dass ja, das beschäftigt jemand mal noch einen Christ, das beschäftigt auch nicht Christen, das ist so ein Thema, damit sind wir alle konfrontiert. Und wir natürlich ganz besonders, weil wir an einen Gott glauben, der allmächtig und gut ist. Aber wie machen wir das, wenn wir zum Beispiel für einen Kranken beten und es passiert einfach nicht? Hören wir dann auf beten? Oder ja, beschränken wir uns so auf Floskeln, so nach dem Motto, ja Gott, du weißt doch und du hast es gehört und so weiter. Ziehen wir uns da zurück, weil wir vielleicht ein bisschen unsicher sind? Oder was machen wir, wenn wir in der Bibel eine Zusage lesen, eine Zusage, die Gott uns macht, und die funktioniert einfach nicht in unserem Leben? Die kommt irgendwie nicht ab Boden. Wir würden sie vielleicht sogar gerne glauben, aber es funktioniert einfach nicht. Was ist denn unser Ansatz? Tun wir einfach die Verheißung, tun wir die grosszügig über Bord werfen? Sind wir sauer auf Gott? Was machen wir mit unseren Zweifeln, wenn es nicht funktioniert? Und dann gibt es ja noch die Klischees, oder? Ein guter Christ zweifelt nicht, oder? Wir haben es ja gerade gelesen, Jesus ist ziemlich sauer auch wieder einmal auf die Ungläubigen und dass sie es nicht schnallen und so. Und wenn Jesus schon sauer ist auf die, dann darf ich ja auch nicht zweifeln. Ja. Ich denke, es ist wirklich eine Herausforderung für uns, wie gehen wir mit unseren Zweifeln um und vor allem, wenn wir unser Jahresthema denken, wie gehen wir mit unseren Zweifeln im Gebetsleben um? Wie beten wir, wenn wir Zweifel haben? Ich denke, es lohnt sich, näher mal über das Thema dran zu denken und darum habe ich euch einfach mal ein paar Fakten mitgebracht, wo ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man die über Zweifel weiss. Was machen dann Zweifel aus? Was ist wichtig, über die zu wissen? Wenn ihr mich fragt, dann gibt es drei ganz, ganz wichtige Sachen, die wir dürfen wissen, wenn es ums Zweifeln geht. Und ich bin ganz ehrlich, auf den nächsten Teil habe ich mich schon die ganze Woche gefreut von der Predigt. Der erste Punkt ist, das Wichtige ist, was wir dürfen wissen über Zweifel ist, die funktioniert im Prinzip ganz genau gleich wie Chips. Wie Kartoffelchips. Und genau, wie Zweifel. Die funktionieren wirklich genau gleich, weil, gell, die schmecken so gut, die sind so verlockend. Oder? Ein bisschen Skepsis heute, ein bisschen hinterfragen, das ist eigentlich so im Zeitgeist, das ist ziemlich in, das ist ziemlich Mode. Oder? Und der Punkt ist, wenn du einmal mit denen angefangen hast, da kannst du einfach nicht mehr aufhören. Das ist wirklich so. Also, eine Chipspackung, die ist mal offen. Und dann bist du am Essen und am Essen. Und hörst nicht auf, bis der Sack leer ist. Jetzt gibt es einfach, bei diesen Zweifeln, da gibt es so ein, zwei Haken, die wir dürfen wissen. Das erste ist, okay, man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Chips gesund sind oder nicht. Ich sage mal, sie sind nicht ungesund. Aber, wir müssen ehrlich sein, Chips machen uns nicht satt. Das hast du schon von deiner Mami gehört, du hast es vielleicht sogar von deinem Papi gehört und jetzt sagt es deinem Pastor nochmal, Chips machen nicht satt. Zum Beispiel, die Lösung ist ja nicht nur, wie wir Zweifel haben, dass wir immer noch mehr und mehr und mehr Zweifel in uns reinstopfen, weil sie uns letztendlich nicht ein gesundes Sättigungsgefühl vermittelt. Nach 2 Stunden hast du wieder Hunger und, das musst du auch wissen, der Übergang ist, oh, Chips sind so fein, zu leck, habe ich viel zu viel gegessen. Der ist fließend. Der ist absolut fließend. Da gehst du ganz, ganz schnell über Grenzen rein. Und das dürfen wir wissen über Zweifel. Hey, die schmecken gut, die sind gut für ein Apero, die regen uns an zum Denken, aber sie sättigen uns nicht. Wir brauchen irgendetwas anderes. Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch schnell spülen. Das Zweite ist, was wir unbedingt wissen müssen, ist, es gibt ehrliche und es gibt unehrliche Zweifel. Das finden wir auch in der Bibel. Ein Beispiel für ehrliche Zweifel, den haben wir in unserer Geschichte. Unser Mann, der zweifelt ganz, ganz ehrlich. Und zwar, er ist in einer Situation, wo er sagt, meine Umstände sind schwierig, Ich habe alles probiert, ich habe wahrscheinlich meinen Sohn so zu x anderen Ärzten gebracht, auch zu den Schriftgelehrten, zu den anderen Priestern. Und es funktioniert nicht, aber ich möchte gerne glauben. Das heisst, beim ehrlichen Zweifel, dem möchte ich gerne glauben, aber die Lebensumstände machen es ihm so schwierig, bis gar unmöglich, dass es ihm schwerfällt, an seinem Glauben festzuheben. Ich finde es spannend, wie der ehrliche Zweifler mit seinen Zweifeln umgeht. Er steckt zwar in einer Krise, da ist eine riesige Menschenmenge, die schaut ihn an, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er hat aber keine Scham, um seine Zweifel offen zu benennen. Völlig faszinierend finde ich das. Der versteckt die nicht. Da ist nicht von, ich bin guter Christ und ich muss nicht zweifeln oder ich darf nicht zweifeln, sondern er legt sie offen an. Er sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und das Zweite ist, was ein ehrlicher Zweifel auch noch auszeichnet, ist, das geht jetzt an die Philosophen unter euch, ein ehrlicher Zweifler, der zweifelt auch seine Zweifel an. Er hinterfragt auch seine Zweifel. Er stellt sich der Frage, warum zweifle ich dann überhaupt? Was hat mich dann jetzt so irritiert, dass ich ins Schwanken komme? Und er fragt sich auch, ja, mache ich vielleicht jetzt nicht einfach aus einer Mucke einen Elefant? Ist es nicht einfach irgendwo gesucht? Er lässt die Frage, sagen wir mal, die kritische Anfrage, das Zweifeln, das macht auch von ihm selber, macht das nicht halt. Das zeichnet einen ehrlichen Zweifler aus. Und die Bibel zeigt uns, oder sagen wir mal, ratet uns, dass wir, sagen wir mal, mit Erbarmen, dass wir positiv, dass wir wohlwollend mit so ehrlichen Zweifler umgehen. Wir lesen das im Judasbrief, im Vers 22, wo steht, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Das heisst, die Bibel lehrt uns einen sehr barmherzigen Umgang mit den Leuten, die in Umständen hineinstecken, die schwierig sind, die gerne würden glauben, aber irgendwo einfach der Draht zu Jesus, sagen wir mal, ein bisschen dünn oder unterbrochen ist. Das Gegenstück zum ehrlichen Zweifel, das ist so der sture oder ich sage sogar tödliche Zweifel. Eigentlich ist es gar kein Zweifel, man könnte eigentlich sagen, das ist ein willentlicher Unglauben. Ich finde das faszinierend, oder? Dass so der, sagen wir mal, die Ignoranz oder der willentliche Unglauben, der ignoriert Gottes Zusage. Der möchte gar nicht aus dem Zweifeln rauskommen. Der hört etwas, und dann legt das erfolgreich auf die Seite und ignoriert es. Das ist ja spannend mit so Leuten im Gespräch. Ich mag mich da auch mal an eine Begebenheit erinnern. Meine Frau und ich waren einmal an einer Hochzeit von Kollegen. Wir sind dort schon wunderschön am Tisch gesessen, alles fein. Und dann hat man so ein bisschen gefragt, ja, was macht ihr denn und so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor. Und dann, sagen wir mal so die nächste Viertelstunde, komme ich zu hören über, warum das Glauben nicht gut ist, warum das Bibel nicht wahr ist, warum das mit Jesus nicht stimmt und so weiter. Es war ehrlich gesagt recht mühsam gewesen. Und es war deshalb mühsam gewesen, weil wir, wenn ich gemerkt habe, mein Gegenüber, es geht jetzt nur darum, um den Glauben irgendwo schlecht zu machen. Wenn man dann Rückfragen stellt, wenn man mal, sagen wir mal selber, die Person gegenüber mal ein bisschen in Frage stellt, dann macht es zu. Weil man einfach merkt, es ist kein Interesse da. Ich möchte in meinen Zweifeln bleiben. Ich möchte da gar nicht raus. Und ich bleibe auch, so Personen bleiben mit dir immer auch auf Distanz. Du kommst gar nicht richtig an die Zweifler an. Die spielen, sagen wir mal, auch nicht mit offenen Karten. Ein gutes Beispiel, wo wir sehen, wo die Bibel eben auch aufzählt, das ist im Jakobusbrief, im ersten Kapitel, Vers 5 bis 8. Ich möchte euch das gerne vorlesen, dass wir das wirklich klar unterscheiden können. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Wenn wir Mangel haben, dürfen wir bitten, Gott gibt's. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bittet aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Punkt bei diesem Text ist, dass man das versteht, ist, dass der Glaube ein Geschenk ist. Bei diesem Text geht es nicht darum, dass der sich angestrengt hat und er hat es nicht geschafft. Und wenn er es nicht geschafft hat, zweifelt er. Sondern er kommt ja die Weisheit, die er darum bitten darf, kommt er ja von Gott über. Aber er ist wankelmütig. Und wankelmütig, das ist im Griechischen ist das ein ganz, ganz spannendes Wort. Wir haben da im Urtext steht da das Wort die Psychos. Die von zwei Psychos, von Psychen oder auch Seelen. Das ist also ein Mensch, der zwei Seelen in sich trägt. Das ist schon fast ein bisschen schizophren, sage ich. Oder? Während die eine Seele, sagen wir jetzt mal, um Gottes Wille, um Gottes Kraft, um Gottes Zusagen weiss, ist die andere Seele dabei, genau die jetzt Zusagen zu verleugnen, zu verneinen und ja nicht will in Anspruch zu nehmen. Und so ist das ein ständiges Hin und Her. Und die Menschen kommen leider auf keinen grünen Zweig. Und sie kommen wegen dem auch nicht auf den grünen Zweig. Das sagt ein bekannter Prediger, der Martin Lloyd-Jones, sagt, die Schwierigkeit von diesen Leuten ist, dass sie zu wenig denken. Ganz, ganz simpel. Dass sie nicht nachdenken. Und das ist auch meine Erfahrung. Wenn wir wieder zurückkommen zu dieser Hochzeit, ich habe gemerkt, dort in diesem Gespräch, man ist nicht interessiert an irgendwo an einer anderen Meinung oder anderen Fakten, anderen Erkenntnis. Man tut das einfach gekonnt ausklammern und sich quasi dem Denkweg tut man sich, sagen wir mal, zu entziehen. Jetzt haben wir also gehört, es gibt Zweifel sind wie Chips, oder Zweifel sind Chips, genau. Es gibt ehrliche und unehrliche Zweifel. Und das Dritte ist, vom Zweifeln können wir nicht flüchten. Die Menschen, die zweifeln, vor allem die, die ehrlich zweifeln, die suchen sich den Zeitpunkt von ihren Zweifelszeiten nicht aus. Ich glaube, niemand von euch wählt irgendwie freiwillig aus, dass er jetzt noch in eine Krise hineinschlittert und ihm dann schwierig fällt zu glauben, sondern das sind teilweise Sachen, die wir nur sehr, sehr bedingt im Griff haben. Wenn wir aber so Zeiten haben, dann können wir von diesen Zweifeln können wir nicht davor rennen. Beziehungsweise, wir können das schon machen, es ist einfach nicht zielführend. Der ehemalige Papst, der Josef Ratzinger, hat zu dem einen ganz guten Satz gesagt und er erklärt, warum dass wir von Zweifeln nicht flüchten können. Er sagt nämlich, wer von der Ungewissheit des Glaubens fliehen möchte, also von der Glaubenszweifel, landet bei der Ungewissheit des Unglaubens. Ganz praktisch, aber gemünzt, heisst, du kannst dir schon überlegen, wenn du Christ bist und du hast Zweifel, dass es Gott gibt oder wie er handelt, kannst du dir überlegen, ob es nicht Sinn macht, sagen wir mal, den Glauben an den Nagel zu hängen. Und sagen, du schau, das mit Gott ist mir jemals kompliziert oder der gibt es sowieso nicht und ich hänge das an den Nagel. Nur der Punkt ist, wenn du nachher Atheist bist, dann hast du immer noch die gleichen Zweifel. Weil der Atheist, der muss sich ja dann fragen, wenn er in die Welt raus schaut und die vielen gläubigen Menschen sieht, ist da nicht mehr? Ist es nicht eventuell möglich, dass es da nicht noch mehr gibt, weder das, was ich wahrnehme oder wahrnehmen will? Das heisst, wir können wirklich nicht von diesen Zweifeln flüchten. Wir können nicht einfach Atheist werden und dann erwarten, dass wir keine Probleme haben mit Zweifeln. Ganz im Gegenteil, die sitzen genau im gleichen Boot wie wir. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Wie wir jetzt ja die drei Fakten wissen, können wir uns ja fragen, ja, was machen wir jetzt denn damit? Wir können nicht flüchten, wir müssen schauen, wir zweifeln zwar, wir können unsere Zweifel aber nicht durch mehr Zweifel sättigen und es gibt irgendwie eine gute Art zum Zweifeln und eine schlechte Art. Was machen wir jetzt damit und vor allem, was machen wir in unserem Gebetsleben damit? Was ich vorausschicken ist, wenn wir wieder an dem Mann denken, es gibt keinen Grund, warum dass wir uns müssen schämen, wie wir zweifeln. Überhaupt nicht, das gehört dazu, das gehört auch zu meinem persönlichen Glaubensleben. Mich haben sogar Zweifel zum Glauben geführt. Das sage ich da ganz offen und ehrlich. Früher, wo ich bin ja nicht, sage jetzt mal, christlich prägt, aufgewachsen, ohne persönliche Beziehung zu Jesus. Und Christen sind für mich lang, sage jetzt mal, haben so das Klischee gehabt, das sind einfach Leute, die denken nicht so gern. Die sind einfach, sage jetzt mal, so intelligent wie ein Stück Brot, mal so ganz salopp gesagt. Und bei mir ist aber irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo so die klassischen Erklärungen so, hey, wie ist die Welt entstanden, warum suche ich einen Sinn in meinem Leben, warum gibt es da Leute, die Gott anbeten, das hat mich völlig durcheinander gebracht. Das ist völlig, hä, warum gibt das? Warum gibt es das? Was mache ich damit? Und warum verheben meine bisherigen Erklärungsansätze nicht? Und diese Zweifel haben mich schlussendlich dazu geführt, zu sagen, hey, mal, es muss Gott einfach geben. Es muss die Kreuzigung von Jesus, die muss stattgefunden haben. Es gibt da einen Gott, der mich liebt. Und ich habe das sehr geschätzt, dass ich ein Umfeld hatte, wo ich auch mit diesen Zweifeln offen und ehrlich umgehen konnte. Und das, sage ich mal, möchte ich euch auch vorausschicken. Wenn wir Zweifel haben, gehen wir doch offen und ehrlich damit um und verstecken sie nicht. Was wir aber ganz konkret auch noch machen können, ist, wenn wir wieder an unser Beispiel denken vom Mann, wir können um Glauben beten. Er sagt Jesus ganz direkt, hey, bitte hilf meinem Unglauben. Und das ist wirklich genial, weil ich ja schon gesagt habe, Glauben ist nicht etwas, das wir einfach nehmen können, sondern Glauben ist etwas, das wir uns dürfen schenken lassen. Im Hebräer 12, Vers 2, ihr seht den Vers nicht, steht, dass Jesus der ist, der unser Glauben anfängt und unser Glauben vollendet. Er ist der, der unser Glauben schafft. Und darum sind wir bei ihm bei der richtigen Adresse, wenn wir ihn um Glauben bitten. Und ich habe euch ein Gebet mitgebracht, von einem Theologen, der einfach mal ein Gebet formuliert hat, wo das Ziel hat, hey, ich möchte möglichst um Glauben bitten. Und ich werde euch jetzt das einfach langsam vorlesen und ich lade euch dazu ein, denen, wo es besser geht, dabei die Augen zuzumachen. Herr Jesus Christus, du Vollender des Glaubens, schenke mir wahren Glauben, der mich vor einem egoistischen Glauben verschont. Hilf mir, meinen Glauben zu verstehen und ihn zu beherzigen. Hilf, dass ich auch mit den Sinnen glaube, aber dass die Sinne mich nicht zum Unglauben verleiten. Gib mir einen Glauben, der für die Gottes- und Menschensache leiden kann und das Böse mit dem Guten vergelte. Schenke mir einen Glauben, der weniger Vollkasko, sondern Vertrauen ist. Stärke meinen kindlichen Glauben und bewahre mich vor einem kindischen Glauben. Gib mir einen Glauben, der inneren Frieden erzeugt, aber in der Welt für Gottes Sache streitet. Schenke mir Glaubensgewissheit und lass mich nicht alleine im Zweifel. Gib mir einen weiten Glauben, der ständig die Einheit in der Wahrheit sucht. Hilf mir, dass ich nicht alleine glaube, sondern miteinander in der Gemeinschaft der Gemeinde. Hilf meinen Unglauben und beschere mir Freude am Glauben. Schenke mir einen unglaublichen Glauben. Amen. Ich ertappe mich oftmals selber, wenn ich irgendwo am Umspulen bin, so, wenn ich Sachen nicht auf die Reihe kriege, dass ich Gott dieses und jenes und das noch und so weiter bitte, weder dass ich einfach mal anhocken und sage, Herr, bitte schenk mir doch jetzt einfach den Glauben, dass es gut kommt. Schenk mir einfach Glauben, das Vertrauen, dass ich das in dich haben darf. Und ich finde, so ein Gebet finde ich sehr inspirierend, wo es eine Hilfe sein kann, dass auch wenn wir vielleicht irgendwo mal ein bisschen quer in der Landschaft reinstehen, dass wir vielleicht einfach zuerst mal, bevor wir um 100 Sachen bitten, einfach zuerst mal dürfen darum bitten, dass wir Gott vertrauen. So, und jetzt setze ich noch zu einer eher steilen Landung an für euch. Ich bin auf etwas gestoßen, muss ich sagen, wo Jesus einen ganz praktischen Tipp gibt für uns, wenn wir zweifeln. Und der Tipp oder der Rat, der ist so simpel wie genial. Und der geht etwa so: Wenn du das Evangelium nicht mehr glauben kannst, dann bezeug es, erzähl es überall an jedem Ort, wo du bist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ich habe auch gedacht, hey Jesus, was meinst du da jetzt wieder? Also irgendwo, das geht jetzt einfach in meinem Kopf überhaupt nicht auf. Weil, wenn ich ja an einer Sache zweifle oder nicht ganz sicher bin, dann stehe ich sicher noch niemals an und erzähle von dieser Sache. Sondern dann nehme ich mich eher zurück und hülle mich in Schweigen. Aber, ihr kennt den Missionsbefehl oder die Bibelstelle Matthäus 28, wo Jesus seinen Jüngern sagt, sie sollen rausgehen und das Evangelium in der ganzen Welt bekannt machen und die Leute zur Jüngerschaft anleiten, so überall, wo sie sind. Und spannend ist das, was er voran sagt. Oder? Wir lesen das in Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Ich tue jetzt nur die ersten Vers, dass ihr wisst, warum ich auf das komme. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Ich habe früher noch den sogenannten Missionsbefehl, oder dass wir rausgehen sollen und das Evangelium erzählen, habe ich immer so aufgefasst, das ist etwas für Mega-Christen. Das sind die, die, ich weiss nicht, einen Doktortitel haben, ganz viele Bibelvers auswendig können und ja, täglich mindestens 2 Stunden beten. Das ist aber da nicht so. Überlegt euch mal, die Jünger, die sind jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Die haben Wunder um Wunder um Wunder haben sie gesehen. Sie haben gesehen, wie er ans Kreuz geht, wie er stirbt, wie er aufersteht. Und sie haben sogar dürfen in die Wunde reinlangen, also seinen neuen Körper, zum schauen, hey, bist es wirklich du? Und sie sind immer bestätigt worden. Jesus hat immer geschaut, dass sie bestätigt werden, dass sie nicht zweifeln müssen. Und jetzt am Schluss, ganz am Schluss, sind sie immer noch so weit, dass sie zweifeln. Und das sind doch, sagen wir mal, so die Personen, die wir noch sagen können, hey, das sind unsere Glaubensvorbilder. Die stehen doch in der Bibel. Aber genau denen, die zweifeln, sagt Jesus: Hey, geht raus und erzählt meine gute Botschaft. Macht die bekannt, überall, bei allen Menschen. Weil der Punkt ist nämlich, nur wie wir glauben, dass es Jesus nicht gibt oder sein Evangelium nicht wahr ist, ist es wegen dem nicht weniger wichtig oder weniger wahr. Ich kann zum Beispiel mir noch so fest sagen oder noch so fest daran zweifeln, dass Wasser nass ist. Oder dass die Sonne hell leuchtet. Und ich kann das auch rausposaunen und sagen, ja, weißt du, ich habe da meine Zweifel mit der Sonne und mit dem Wasser und so. Der Punkt ist aber, das Wasser ist wegen dem nicht weniger nass und die Sonne ist auch nicht weniger hell. Das interessiert die offenbar nicht. Und so ist es auch beim Evangelium. Ob ihr jetzt daran glaubt oder nicht, das Evangelium hat Kraft. Das verändert Menschen, das rührt Herzen an. Und ich denke, Jesus hat das eben genau wegen dem auch diesen Leuten gesagt, die noch zweifeln, haben gesagt, hey, wenn ihr rausgeht, wenn ihr mein Evangelium erzählt, dann könnt ihr erleben, was das für eine Kraft hat. Wenn ihr werdet verkünden, werdet ihr bis in die letzte Faser spüren, dass das, was ich euch gesagt habe, dass das wahr ist und im Leben von jedem Mensch verhebt. Das ist zugegeben, das ist sehr ein offensiver Umgang mit seinen Zweifeln. Finde ich persönlich auch herausfordernd und trotzdem, ich habe eine Sehnsucht danach, dass sich das Evangelium auch in meinem Leben immer wieder als wahr herausstellt. Und da komme ich glaube nicht darum herum, dass ich ganz natürlich, dass ich halt von dem Jesus erzähle und auch diesen Leuten erzähle, ja, schaut, mit Jesus da ist es nicht immer einfach, ich habe auch meine Zweifel. Es geht mal auf, mal ab, aber hey, irgendwie, der Jesus, der behaltet mich einfach bei ihm. Der lässt mich nicht los. Und ich denke, genau in so einem Moment haben wir alle die Chance, dass unsere Zweifel auch mal dürfen wirklich verschwinden. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, können wir zu dir kommen und dich immer wieder um Glauben bitten, wenn wir Zweifel haben. Danke vielmals für unsere Zweifel. Auch. Sie lassen uns nachdenken. Teilweise sind sie sogar richtige Inspirierung. Sie lassen uns unseren Glauben hinterfragen und du lenkst es, dass wir nachher dürfen einfach in einer tieferen Beziehung auch mit dir stehen. Und Jesus, hilf uns einfach, dass wir gut mit unseren Zweifeln umgehen. Dass wir nicht immer mehr und mehr und mehr zweifeln müssen, sondern dass wir einfach dürfen zu dir kommen, dir unsere Zweifel anlegen und dass wir dürfen darauf vertrauen, dass du einfach zeigst, wie gross, mächtig und stark dass du bist und zeigst, was dein Evangelium für eine Kraft hat. Danke vielmals, bist du für uns da und bist du der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Und ist unser Glaube letztlich bei dir gut aufgehoben. Amen.